Friede sei mit euch und Gnade von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in Ewigkeit. Amen. Liebe Gemeinde, der Predigttext, der vorgeschlagen ist für den heutigen Buß- und Bettag, Sie haben ihn auch ausgedruckt vor sich, er steht in der Offenbarung des Johannes im 3. Kapitel. Ich lese von hier aus auch noch einmal die Verse 14 bis 22. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe: Das sagt der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du doch kalt oder warm wärest, weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich und habe genug und brauche nichts. Und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest. Und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße, denn siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Du sprichst, ich bin reich und habe genug und brauche nichts. Und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm und blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest. Und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Liebe Gemeinde, einer, der diesen Kernsatz dieses Textes aus der Johannes-Offenbarung auf besonders eindrückliche Weise ernst genommen hat, hat heute Geburtstag. Nein, er ist heute nicht unter uns und wir können ihm kein Ständchen singen. Der Tag seiner Geburt ist nämlich schon ein bisschen her, genau 250 Jahre. Ich rede von einem Menschen namens Friedrich, genauer Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher, einen der vielleicht klügsten Theologen, den der Protestantismus in seiner Geschichte hervorgebracht hat. Vor allem aber dessen zentrales Bemühen und zentrales Verdienst mir in diesem Rat der Johannes-Offenbarung geradezu perfekt beschrieben zu sein scheint. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Lassen Sie mich ein klein wenig von diesem Friedrich Schleiermacher erzählen, um zu verdeutlichen, wie ich diesen Zusammenhang wahrnehme. Geboren wurde er, und wer im Rechnen schnell ist, weiß es eh schon, am 21. November 1768. Sein Vater ist ein reformierter Feldpfarrer und auch der Bub soll und will wohl auch einmal Pfarrer werden. Und weil er aber ein ordentlicher Pfarrer werden soll, schickt der Vater ihn in eine Bildungsanstalt der Herrnhuter Brüdergemeinde nach Niesky. Wohl in der Hoffnung, dass sein Bub dort vor all den Anfechtungen verschont bleibt, durch die die gelehrte Welt gerade mit der Philosophie der Aufklärung und den Schriften des Königsberger Professors Immanuel Kant in Aufruhr gebracht wird. Der hatte nämlich gerade 1781 seine berühmte Kritik der reinen Vernunft veröffentlicht. Bis nach Niesky, sowohl die Hoffnung des Vaters, kommen diese Gedanken nicht so schnell. Aber der Buchdruck ist schließlich erfunden und kluge Leute reden miteinander. Also besonders erfolgreich ist der Versuch des Vaters nicht. Nachdem er seinen Schulabschluss dort auf dem Kolleg noch ordentlich hinter sich bringt, kippt nämlich bei dem jungen Friedrich schon nach 2 Jahren auf dem pietistisch-theologischen Pfarrerseminar die Stimmung. Die Tatsache, dass seine Lehrer sich einfach grundsätzlich und ohne Ausnahme jeder Diskussion darüber verweigern, welche Bedeutung denn die neuen Erkenntnisse der Philosophie, aber auch anderer Wissenschaften für die christliche Lehre und den Glauben haben könnten, empört ihn. Und als er feststellen muss, dass an dieser Haltung seiner Lehrer nichts zu rütteln ist, beschließt er, das Seminar zu verlassen. Das Spannende und Bedeutsame an diesem Schritt und warum ich es hier erzähle, abgesehen davon, dass ich Friedrich Schleiermacher sehr verehre und jede Chance nutze, ein bisschen von ihm zu erzählen, dann das Spannende in unserem Zusammenhang ist, dass der junge Friedrich das Seminar eben nicht verlässt, weil er das Gefühl hat, dass die neuen philosophischen und wissenschaftlichen Anfragen seinen Glauben in Frage gestellt hätten. Das war keineswegs der Fall, sondern vielmehr deshalb, weil er fand, wenn man bestimmte Fragen nicht zulässt, dann sagt das nichts über die Qualität der Frage aus, sondern über die innere Stabilität der Gefragten und über die Einschränkungen in der Möglichkeit zu antworten. Es gibt keine dummen Fragen. Und Fragen darf man nicht ausweichen. So seine Vorstellung. Und gerade der Glaube, so fand Friedrich, der dem Menschen in jeder Lebenssituation Halt und Sicherheit geben sollte, müsste doch auch in der Lage sein, sich uneingeschränkt jeder Frage von außen zu stellen und entweder antworten zu können oder aber eben auch bereit zu sein, zu sagen, das ist eine gute Frage, auf die ich spontan eben keine Antwort habe, aber über die ich gerne offen nachdenke und diskutiere, weil ich mir doch gar keine Sorgen machen muss, dass das, was mich wirklich im Innersten trägt, durch irgendeine Frage in Frage gestellt werden könnte. Im Offenbarungstext heißt es, ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du wirklich reich wirst. Für Schleiermacher war klar, die Gedanken der Aufklärung, die Anfragen der Wissenschaft, sie waren ein Teil des Feuers, aus dem sein Gold, sein Glaube nur geläutert würde hervorgehen können. Die Auseinandersetzung mit den Fragen der Welt, keine Bedrohung, sondern die notwendige Messlatte seines Glaubens, sogar mehr noch, eine Chance, dem wirklich Wesentlichen dieses Glaubens weiter auf den Grund zu gehen und näher zu kommen. Und so könnte man sagen, dass er die frommen Herrnhuter nicht verließ, weil sie ihm zu fromm waren, sondern eher, weil sie ihm zu wenig fromm, also zu wenig vertrauensvoll und zuversichtlich und glaubensgewiss waren. Und er ging stattdessen, zum Entsetzen auch seines Vaters, an die Universität in Halle, einem der geistigen Zentren der Aufklärung, um dort munter weiter Theologie zu studieren und sich aufs Pfarramt vorzubereiten. Und kam so über ein paar kleine Umwege 1796 nach Berlin, wo er als Prediger an der Charité arbeitete und zugleich wohl nicht nur wegen seiner Klugheit nebenbei, sondern vielleicht sogar zunächst vor allem wegen seines jugendlich-romantischen Charmes und seines guten Aussehens, schnell zu einer Art Star der bürgerlichen Gesellschaft und der feinen Salons avancierte. Berlin blieb dann auch mit einer Unterbrechung zwischen 1802 und 1807 seine Heimat, in der er bis zu seinem Tod im Jahr 1834 lebte und auf unglaublich vielfältige Weise und in unterschiedlichsten Ämtern und Funktionen wirkte, immer mit dem Ziel einer offenen, einer auf Bildung und Austausch zielenden Gesellschaft, die er gerade in der Offenheit immer auch als Chance für seinen christlichen Glauben empfand, sich immer wieder seiner eigentlichen, seiner wesentlichen, seiner wirklich tragenden Wurzeln zu vergewissern. Ja, auch in der Bereitschaft, sich dabei auch mal von dem einen oder anderen liebgewonnenen Dogma verabschieden zu müssen, das dem Feuer der Läuterung vielleicht nicht standhält. Sich dafür aber umso mehr freuen zu können an dem Gold, das nach dieser Läuterung umso schöner, umso klarer, umso reiner scheint. Die Angst, dass dieser Akt der ständigen Läuterung dazu führen könnte, dass gar kein Gold mehr übrig bleibt, diese Angst hatte Schleiermacher nicht. Seine viel größere Sorge war vielmehr, dass ein Christentum, das sich den Fragen der Welt nicht mehr stellen würde und sich stattdessen in frommen oder moralisierenden Zirkeln zurückziehen würde oder für ihn noch schlimmer, sich der Welt mit dem aus seiner Sicht eher Verweis auf eine unmittelbare Sonderveroffenbarung entziehenden Macht gegenüberstellen würde, dass ein solches Christentum seine positive Wirkkraft auf diese Welt verlieren würde, weil es von dieser Welt nicht mehr gesehen oder nicht mehr ernst genommen werden könnte. Eine Sorge, finde ich, die uns an diesem Buß- und Bettag durchaus ein bisschen treffen kann, weil sie ein bisschen über 250 Jahre hinweg scheint. Was tun wir mit unserem Glauben? Wie offen gehen wir mit ihm um? Und welche Gewissheit tragen wir in diesem Umgang in die Welt? Nicht eine Gewissheit der Behauptung, sondern eine Gewissheit der Frage, der Neugier. Eine Gewissheit, die Angst nimmt, die uns befreit zur Begegnung, die uns immer wieder neu die Möglichkeit gibt, zu sagen, darüber denke ich gerne einmal nach, weil wir immer wieder sicher sein dürfen, im Rückzug, im Orientieren an dem, was uns trägt, ist uns die Kraft geschenkt, allem und jedem begegnen zu können und die Freiheit zu entscheiden, was gut ist und was wir behalten und was uns fremd bleibt und was wir nicht mitnehmen. Die Kraft unseres Glaubens ernst zu nehmen, ihr etwas zuzutrauen. Manchmal, so scheint mir, ist es gut, uns von Menschen daran erinnern zu lassen, wie gut das tut und wie erfolgreich in uns selbst das sein kann. Friedrich Schleiermacher war so einer, finde ich. Und wenn Sie Lust haben, googeln Sie doch zu Hause mal ein bisschen. Es gibt viel über ihn zu erzählen, manches zum Schmunzeln, manches zum Staunen. Aber eins in allem, ein ganz aufgeklärter, ein ganz moderner Mensch, der gleichzeitig ganz und gar fromm ist, getragen in jedem Moment seines Lebens von der Gewissheit, wo immer ich bin, in welcher Frage auch immer, ich bin getragen und gehalten von der Hand Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Das letzte Wort ist damit zum Glück auch in der Johannes-Offenbarung nicht gesprochen. Nicht als Urteil, sondern als Mahnung und Ermutigung ist dieser Satz gemeint. Als Ermutigung, dem eigenen Glauben etwas zuzutrauen, ja, ihm manchmal auch etwas zuzumuten. Und gerade darin zu erleben, wie er an Strahlkraft und Glanz gewinnen kann. Für uns selbst, aber auch für diese Welt, in der wir mit ihm leben. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen im Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.